Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, wir schließen mit unserer Sendung heute gleich an die letzte Sendung, die wir vor 3 Wochen online gestellt haben. Da haben wir ja gesprochen mit einer Frau namens Nicole Zabel-Wasmuth. Und da ging es um Green Storytelling, wenn man so will. Der Begriff gefällt ihr wahrscheinlich selber gar nicht so sehr, denn das klingt ein bisschen ideologisch. Und wie wir in dem Gespräch erfahren haben, will sie das ja eigentlich eher vermeiden, dass das so on the nose ist oder so. Aber doch, es geht natürlich, es ging in dem Gespräch und bei der Initiative, die sie gegründet hat, ja darum, ob Filmemacher und natürlich insbesondere Autoren sich nicht damit beschäftigen sollten, ob sie eine positive Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel einnehmen könnten, indem sie die entsprechenden Geschichten thematisieren und oder auch andere Geschichten vielleicht ein bisschen mit diesem Hintergrund hinterlegen, solche Dinge. Und heute schließen wir ein bisschen an dieses Gespräch an und sprechen mit 2 Gästen, die wir schon öfter hier gesprochen haben in diesem Podcast, nämlich Marianne Wendt und Christian Schiller.
Genau, ich kann ein bisschen was sagen, bevor wir dann zu dem kommen, was der Gesprächsanlass war, was Sie bisher gemacht haben, weil das haben wir jetzt nicht nochmal erfragt. Sie sind schon seit sehr langer Zeit im Geschäft, haben sehr, sehr viel geschrieben, haben angefangen mit Letzte Spur Berlin, Marie Brandt, die Reihe, aber auch andere Krimireihen, die Sie gemacht haben. Und dann so ein bisschen herausgestochen hat die Miniserie Eden, die Marianne Wendt geschrieben hat tatsächlich. Dazu muss man sagen, die beiden sind verheiratet und schreiben auch ab und zu zusammen. Gibt es ja ein paar Mal Paare, die zusammen auch schreiben.
Ich glaube, sie schreiben sehr viel zusammen.
Ne? Ja, also genau, sie schreiben, ja, genau. Ja, genau. Gibt ja noch andere Paare, da hatten wir ja auch schon mal ein oder zwei bei uns. Irland-Krimi schreiben sie auch zusammen. Und dann haben sie zusammen geschrieben, Neumatt, das ist ja eine Schweizer Serie für Schweizer Fernsehen, die aber auch international gelaufen ist. Und also auch bei uns gelaufen ist. Und nun haben sie die Serie gemacht, Wer wir sind.
Also man kann dazu sagen, Neumatt war auch schon eine Serie, die sich mit einem aktuellen politischen Thema im weitesten Sinne beschäftigt hat, nämlich mit Landwirtschaft oder mit der Existenz von Bauern in der modernen wirtschaftlichen Situation. Auch jetzt haben sie wieder eben so ein aktuelles Thema aufgegriffen da geht es zum Teil, nur zum Teil, um Aktivisten, also um so etwas Ähnliches wie die letzte Generation. Es ist jetzt nicht 1:1, aber junge Leute, die mit relativ entschiedenen Methoden, um es sehr vorsichtig auszudrücken, dagegen protestieren, gegen die Untätigkeit beim Klimawandel. Und sie haben es aber gleichzeitig auch verbunden noch mit anderen Handlungssträngen, wo es auch eben um soziale Fragen geht und auch um die Lebenssituation in Halle. Aber das brauche ich jetzt gar nicht alles erklären, denn das erzählt auch Christian Schiller selber viel besser, als ich das jetzt.
Das Besondere ist, dass die Serie schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, ausgestrahlt worden ist. Und wir sind jetzt quasi 6 Monate später. Aber genau das war der Anlass. Wir wollten uns einerseits thematisch dem auch nochmal nähern, unserem letzten Gespräch quasi aus einem konkreten Projekt heraus nähern. Aber auch ein bisschen gucken, wie war eigentlich die Reaktion auf dieses Thema beim Publikum. Das haben wir sie also auch gefragt. Da mussten wir also ein bisschen warten. Und das haben wir gemacht, Inhalt erzählt. Du hast es schon gesagt, Christian, wir fragen ganz konzentriert, gar nicht so sehr, wie die Serie entstanden ist, sondern eher auf die Frage, was Klimaerzählungen bedeuten. Und da hören wir, denke ich, einfach mal rein. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja tatsächlich schon ein paar Mal getroffen hier in unserem Podcast. Diesmal ist es aber nicht eine Serie, die wir gerade sehen können, sondern etwas, was schon längere Zeit läuft. Und wir haben dafür aber auch einen besonderen Anlass, warum wir das machen. Die Serie ist Wer wir sind. Die ist in der Mediathek zu finden, in der ARD. Und wir haben den besonderen Anlass, weil wir ja letztes Mal auch darüber gesprochen haben, über die Frage, wie kann man den Klimawandel thematisieren. Und das ist genau der Anlass, das nochmal am praktischen Beispiel jetzt zu untersuchen. Und das bezieht sich ein bisschen auf die letzte Sendung, die wir ja hatten zu diesem Thema. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen schildern, wovon die Serie handelt?
Im Zentrum steht die 17-jährige Luise, die sich mit weiteren jugendlichen Umweltaktivisten zusammentut und verhindern will, dass ein lokaler Entsorgungsunternehmer durch seine guten Kontakte in der Politik sich einer Verurteilung entziehen kann, weil er hat illegalen Müll beseitigt und betreibt stattdessen klassisches Greenwashing und betont immer, was für ein toller Mann er ist. Und die Serie beginnt an einem friedlichen Abend im Protestcamp vor diesem Firmensitz. Und an diesem Abend geraten verschiedene Gruppen von Jugendlichen aneinander. Die Sache eskaliert, die Polizei kommt dazu und der Abend endet mit einer Orgie von Gewalt. Und Luises Freundin Vanessa wird durch einen Flaschenwurf schwer verletzt. Es kommt zu Plünderungen und Festnahmen. Und dann stellen wir fest, dass Luises Mutter Katrin als Hauptkommissarin die Leitung der Ermittlungen zugeteilt wird. Sie ahnt nicht, dass ihre Tochter inmitten der Ausschreitungen war. Und Luise wiederum schließt sich der Aktivistengruppe an und beginnt die Position ihrer Mutter als Polizistin auszunutzen, um damit an Informationen zu kommen. Und die beiden, Mutter und Tochter, entfremden sich immer mehr.
Dann gibt es noch einen zweiten Erzählstrang. In dem geht es um einen jungen Intensivtäter, Dennis, der ist 16 und war ebenfalls in diese nächtlichen Ausschreitungen am Platz verwickelt. Und der bringt Luises Mutter, Katrin, total an die Grenzen, denn die arbeitet in einem sogenannten Haus des Jugendrechts, das eigentlich dafür da sein soll, jugendlichen Intensivtätern zu helfen, einen Platz wieder in der Gesellschaft zu finden. Und dieser Dennis wohnt in einer betreuten WG für Jugendliche und kämpft um Anerkennung und auch darum, wieder zu seiner Familie ziehen zu können und fühlt sich extrem für seinen kleinen Bruder verantwortlich, Linus, den er auf keinen Fall im Stich lassen will. Doch dann bemerkt er, dass seine Mutter diesen kleinen Bruder misshandelt und entscheidet sich, diese Mutter anzuzeigen. Und am Ende geht er selbst ins Gefängnis, um diesem Hamsterrad auch von Gewalt zu entkommen, in dem er steckt und um ein neues Leben zu beginnen. Und in beiden Erzählsträngen kann man eigentlich sagen, sind die Jugendlichen mit der Doppelmoral der Erwachsenen konfrontiert. Und es geht uns um Fragen wie um eigene Verantwortung, um Handeln oder Stillbleiben und eben aber auch um soziale, ökonomische und kulturelle Gräben, die in unserer Gesellschaft da sind. Und natürlich um den Kampf um Zukunft.
Ja, es gibt da noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt. Und zwar hatten wir uns ja schon mal ein paar Mal getroffen, Marianne, und auch unter anderem auch gesprochen über das, was es an verschiedenen Funktionen so gibt im Serienbereich. Ihr seid ja jetzt hier bei dieser Serie Creator. Was habe ich mir darunter vorzustellen in der Praxis?
Naja, der Begriff Creator wird beim Schaffen von Serien international ja üblicherweise benutzt und tritt jetzt eben auch in Deutschland immer häufiger auf, damit man auch verstehen kann und die Serien international anschlussfähig machen kann. Also ein Creator hat die Grundidee, hat die Vision und das Konzept von der Serie, hat das Ganze zu Papier gebracht und hat dann eben das Thema der Serie, die Erzählbögen, das Setting und die Figurenkonstellation und die Tonalität genau definiert dabei. Oder zumindest so weit, dass man von einer bestimmten Schöpfungshöhe reden kann. Also die verschiedenen Bezeichnungen, welche Texte er da verfasst, die können jetzt unterschiedlich sein. Also ob man das jetzt Bibel nennt oder Konzeptmappe oder Staffelbogen. Wichtig ist, dass er eben das so genau definiert hat, dass man dann sagen kann, das ist jetzt die Schöpfungshöhe, über die wir reden und die ist eben urheberrechtlich relevant. Wie genau jetzt der Creator sich ausdefiniert ist, also wie genau jetzt der Creator ausdefiniert, was seine Serie macht, das ist ihm halt selbst überlassen.
Das heißt, ihr wart ja beide Creator. Das heißt, was du gerade beschrieben hast, Christian, ist das sozusagen, was ihr bei dieser Serie tatsächlich auch gemacht habt?
Absolut, genau.
Du bist nun, Marianne, du hast noch eine andere Funktion hier, Creative Producer. Was hieß das sehr konkret hier bei dieser Serie?
Das heißt, dass ich nicht nur mit Christian zusammen mir die Serie ausgedacht und geschrieben habe, sondern auch eben den Prozess über die Stoffentwicklung hinaus noch produktionell weiter betreut habe. Also das geht dann vom Regiecasting über die Motivsuche, über die Casting der SchauspielerInnen, die ganze Produktionsvorbereitung, Dreh und Postproduktion. Das ist ja was bei modernen und komplexen großen Serien immer üblicher geworden ist und auch Sinn macht, weil die sowieso stark Autorinnen geprägt sind und die Herstellung so komplex geworden ist, dass es jemanden braucht, der die Inhalte und die inhaltliche Kohärenz eben weiter in den Produktionsprozess trägt. Und deswegen habe ich das jetzt auch bei den letzten zwei großen Serienprojekten gemacht und das als Writer-Producer respektive Showrunnerin betreut.
Mhm.
Ihr hattet es gesagt, ihr seid als Creator ja diejenige, die die Grundidee hatten. Und wir kommen ja ein bisschen jetzt zusammen, weil es auch um das Thema Klima geht. War das schon Teil der Grundidee oder was war für euch diese Grundidee, mit denen ihr beide dann sozusagen aufgeschlagen seid?
Na, die Serie Wer wir sind ist in zweifacher Hinsicht eine persönliche Geschichte. Also einerseits arbeiten wir ja seit Jahren als Autorinnenpaar, aber sind eben auch im echten Leben ein Ehepaar. Und wir haben im echten Leben auch einen Teenager-Sohn. Und wir haben uns irgendwann mal gefragt, welche Erde wir eigentlich ihn und seinen Freunden hinterlassen wollen. Und einer der Motive für die Geschichte war auf jeden Fall die Suche nach einer Antwort. Also wenn er uns irgendwann mal fragt, was habt ihr denn getan? Und da haben wir angefangen, darüber nachzudenken, haben erstmal die Mutter-Tochter-Konstellation entwickelt mit Luise und ihrer Polizistin-Mutter. Und das war dann der erste Ausgangspunkt, wo wir überlegt haben, der ganze Freundeskreis, was wären denn andere Eltern-Kind-Konstellationen, die es geben könnte? Wie können die sich verstehen? Wo ist der Kluft zwischen diesen Generationen? Wo geben sie sich gegenseitig die Schuld? Und wo haben sie vielleicht am Anfang unserer Serie ein großes Unverständnis aneinander?
Es ist ja eigentlich so, also uns ist es zumindest so gegangen, wenn man sich umschaut und umhört, dann merkt man, dass halt viele junge Menschen total zur Veränderung bereit sind und dass die merken, dass es quasi unmöglich geworden ist, noch irgendwie den einen Schuldigen für die ganzen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, zu finden. Und es ist auch so, haben wir stark empfunden, dass viele mit dem System, was wir als ihre Eltern repräsentieren, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen und auch den Glauben daran verloren haben, dass die von uns geprägte Gesellschaft ihnen eigentlich noch eine Zukunft bieten kann. Aber sie wollen was tun und sie wollen Verantwortung übernehmen. Und genau diesen Willen zur Verantwortung wollten wir mit der Serie abbilden. Deswegen kämpfen die Jugendlichen in, weil wir sind eben auch um ihre Zukunft auf ganz unterschiedliche Arten und sind auch nicht mehr bereit, den Widerspruch zwischen Denken und Handeln zu akzeptieren, den sie bei uns Elterngenerationen feststellen.
Nochmal ein bisschen zurückkommen in Verbindung zu dem Creator-Dasein. War in diesem Moment der Überlegung schon irgendein anderer Partner, also sprich Sender oder Produktionsfirma, mit dran beteiligt?
Es gab die Produktionsfirma, mit der wir schon vorher ein Projekt hatten, also uns inhaltlich bereits auseinandergesetzt hatten. Und mit denen haben wir die ersten Grundideen gefeedbackt und es wechselte auch nochmal im Format. Wir haben zuerst mehr Richtung Krimi gedacht, weil auch Überlegungen von Verkäuflichkeit im Raum standen und sind dann aber schnell eigentlich dahin gekommen zu sagen, wenn wir diese starke Generationenthematik haben, interessiert uns das eigentlich als Drama, als reine Dramaserie mit diesem kleinen Krimi-Anteil, wenn man so will. Und so sind wir dann auch auf den Sender zugegangen. Und da war wiederum ein großes Vertrauen, weil Benedikt Böllhoff und Max Frauenknecht, die beiden Produzenten, bereits eine Anfangserfahrung gerade gehabt hatten mit dem MDR und mit Johanna Kraus und Denise Langenhahn. Und da ist das dann sofort auf offene Ohren gestoßen, dass wir es schaffen, trotz einer Dramastruktur eine so große Spannung und Spannungsbögen herzustellen, eben über die Emotionalität, dass wir keine äußere Spannung oder Spannungsmotoren brauchen, wie man sie vielleicht von anderen Genres dann kennt und natürlich auch als dramaturgische Tricks benutzen kann.
Nun ist ja, wie gesagt, auch ein bisschen der Anlass des letzten Gesprächs gewesen, mal zu gucken, welche Verantwortlichkeiten man als Autorin, Autor hat. Ihr seid ja mitten reingegangen in die Bewegung also Klimabewegung sozusagen. Wie seid ihr mit dieser Verantwortung umgegangen, also da dem auch gerecht zu werden?
Es ist ja so, ich glaube, man muss sich das als Autorinnen immer wieder klar machen, dass unsere Branche eigentlich das größte Potenzial hat, gesellschaftlich zu wirken, weil wir einfach so wahnsinnig viele Menschen erreichen, gerade wenn wir TV machen und nicht Kino und nicht Arthouse-Kino, dann ist eigentlich das Potenzial für eine wirkliche Revolution da. Beim Journalismus wissen wir das ja schon längst und bei Fake News auch, wie massiv großen Einfluss das hat, aber das gilt eben für fiktionale Formate und Geschichten natürlich genauso mehr. Ich finde diesbezüglich es gibt das Buch von Samira El-Wassil und Friedemann Karich, Erzählende Affen, was man nur jedem Erzähler, jeder Erzählerin ans Herz legen kann, weil die beschreiben ja genau diese Bedeutung, die das Geschichtenerzählen in der Menschheitsgeschichte die ganze Zeit hatte und dass das eigentlich nur vergleichbar ist mit der Erfindung des Feuers oder des Rades. Und ich glaube, dieser Herausforderung, wie stark gesellschaftlich wir wirken, müssen wir uns einfach stellen als Erzähler. Und Christa und ich haben ja in den ganzen letzten großen Serien eigentlich immer die große, komplexe gesellschaftliche Themen behandelt. Gerade weil es nicht einfach ist, Antworten darauf zu finden und weil man erzählerisch mit emotionalen Geschichten dann die Komplexität darstellen kann und ja keine Antworten finden muss, sondern Fragen stellen kann. Und ich finde, bei der Klimakrise ist es nochmal speziell, weil das ja gesellschaftlich eine neue Aufgabe ist, eigentlich sich dem zu stellen, auch erzählerisch, und weil die Klimakrise total schwer zu fassen ist, weil sie so komplex ist und auch ein hohes Abstraktionsniveau hat. Und ich sehe das schon als unsere gesellschaftliche Aufgabe, Menschen zu mobilisieren und wir eben dann als Geschichtenerzähler das so hinzukriegen, dass wir die ganzen Herausforderungen haptisch machen, sodass man das besser versteht. Und in dem Sinne, das ist ja das, was wir auch mit Wer wir sind versuchen, anhand von emotionalen Figuren einen komplexen Zusammenhang von ökologischer und ökonomischer Krise eben zu erzählen.
Ja, wir beim letzten Mal haben wir ja gehört, dass es da auch Beratung gibt, Planet Narratives, darüber haben wir ja gesprochen. Hattet ihr in dieser Phase auch schon eine Beratung?
Wir haben sehr viel recherchiert. Es gibt ja immer zwei gute Wege, wie man sich Geschichten nähern kann. Entweder man hat sie oder Authentizität herstellen kann oder Verständnis herstellen kann. Entweder man hat das selbst erlebt oder man fängt eben an, sehr viel zu recherchieren. Und wir finden auch Recherchieren immer ganz, ganz wichtig und so genau wie möglich zu sein. Wir haben deswegen für die Serie viele Interviews geführt. Wir hatten Experten an unserer Seite, Sozialarbeiter aus der jüdischen Community, und haben versucht, so genau wie möglich auch die Drehbücher daraufhin abzugleichen und haben eben auch mit anderen, mit Politikern geredet, mit Vertretern der vietnamesischen Community, und ich habe mich auch mit einigen Vertretern aus verschiedenen Jugendgruppen dort getroffen. Allerdings hatten wir genau so eine präzise Beratung, wie es jetzt bei diesem Planet Narratives gibt, eben nicht. Und da haben wir uns überlegt, ob das eigentlich sogar viel besser und viel schneller gegangen wäre, wenn wir die damals gehabt hätten. Weil wir haben alles andere abgedeckt, aber da haben wir natürlich pauschal mit verschiedenen Leuten geredet.
Vor allem, also das, was für mich wirklich neu war, auch in dem theoretischen Zugriff von dem, wie Planet Narratives und Nicole arbeiten, ist ja der Impetus, in die Zukunft zu schauen und zu schauen, was können wir gewinnen und nicht nur, was haben wir bereits verloren oder was sind wir gerade dabei zu verlieren. Also was können wir gewinnen, wenn wir Dekarbonisierung haben und wenn wir die gesellschaftlichen Prämissen wieder mehr mit Einklang in die Natur bringen. Und ich finde, wenn man anfängt zu reflektieren, was uns als Filmemacher eigentlich alle geprägt hat oder wie wir als Branche gewohnt sind zu erzählen, kommt man halt drauf, dass alle unsere Lieblingsgeschichten immer noch total verhaftet sind in dieser alten Welt, in der wir halt von den ganzen fossilen Strukturen geprägt sind und wie die natürlich fortschreiben, weil wir ja in einer Tradition als Filmemacherinnen auch denken. Und das war für mich im Kontakt mit Planet Narratives eigentlich der größte Aha-Effekt, zu sagen, was sind eigentlich die Werte, die wir da filmisch repräsentieren. Was ist die Freiheit, die dadurch symbolisiert wird, dass die Heldinnen mit dem Auto den Highway langfahren? Was sind die Statussymbole in der Tatortvilla, die immer riesig groß ist, während wir alle in Berlin wissen und in den anderen Städten, dass wir unter extremer Wohnungsnot leiden und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, diese blinden Flecken, die man als Autorinnen zwangsweise hat, weil wir gesellschaftlich geprägt sind, dass da so eine Beratung wie bei Planet Narratives einfach unglaublich hilfreich sein kann, um so als Eye-Opener zu wirken und einfach zu sagen, was willst du erzählen bewusst? Und wenn du etwas anderes erzählen willst, also sei dir zumindest dessen bewusst, warum du das tust und wie du das tust, und dann kannst du es immer noch selber entscheiden.
Ihr seid ja tatsächlich gar nicht so in die Berlin-Mitte-Region gegangen mit der Serie oder woanders hin mit großen Villen, sondern ihr seid ja sehr nah dran. Ihr seid Halle-Saale, das ist als Spielort. Christian, ich weiß ja, dass du daher kommst. Ist das sozusagen auch ein bisschen autobiografisch oder ich sage jetzt mal davon geprägt, dass du die Gegend ganz gut kennst?
Ja, das war eben einer der Gründe, warum wir überlegt haben, die Serie auch in Halle spielen zu lassen, weil ich einerseits noch regelmäßig da bin, weil ich dort alte Freunde habe und eben diese Zusammensetzung dieser Stadt halt selber wahnsinnig spannend finde. Ich habe einerseits so eine gentrifizierte Altstadt, wo es eben diese großzügigen Gründerzeitenvillen gibt und wo es eine Uni gibt und eine Kulturinsel und wo grün gewählt wird. Und dann habe ich eben in diesen Neubaugebieten, in denen ich auch aufgewachsen bin, eben eine sehr brisante Mischung. Und die fand ich einfach total interessant und habe gedacht, das ist vielleicht auch spannender als jetzt nochmal die 100. nicht die 100., aber vielleicht die 20. Serie in Neukölln spielen zu lassen mit den arabischen Clans da, sondern ich dachte, das ist ja eigentlich eine Mischung, die ich sonst noch nicht erzählt bekommen habe. Es gibt da einfach, weil es nicht der ärmere Stadtteil ist, da muss ich weit über die Saale fahren, über so eine riesige sozialistische Brücke, und dort wohnen eben zusammen jüdische Kontingentflüchtlinge, arme ehemalige Chemiearbeiter. Ich habe dort die ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiter, die dort wohnen, die jungen Studierenden, und die sitzen einfach aufeinander, einfach aus Geldgründen, und es gibt da eine Konfrontation unter den Gruppen. Und das fand ich einfach interessant, weil ich dachte, man kann auch was über Armut und Reichtum erzählen. Das spielt in unserer Serie auch eine Rolle, und das geht noch hinaus über das reine Thema Klimaaktivisten. Und weil ich immer finde, der Background, aus dem die Leute kommen, spielt ja auch immer eine große Rolle.
Mhm. Eure Serie ist ja dementsprechend auch eher hart, also jetzt gar nicht so eine traumhafte Utopie oder sowas, sondern es hat so einen ganz bestimmten Duktus, einen ganz bestimmten Ton, der ja tatsächlich eher nüchtern ist und so weiter und so fort. War das von euch von Anfang an so angestrebt, oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt, dass ihr dieses Thema auch von dieser Perspektive aus beleuchtet?
Ich würde sagen, nee, das war von Anfang an klar. Es war aber eine intuitive Entscheidung. Ich habe in den letzten Wochen mich mit dem Dramaturgen Ron Kellermann viel ausgetauscht, der ja explizit sich auch versucht, dramaturgische Muster zu analysieren, wie man Klimakrise beschreiben und narrativ fassen kann. Und auch welche verschiedenen Storymuster es gibt, wenn man den Klimawandel in Filmen und Serien erzählen will. Und da habe ich das erste Mal dann gemerkt, man kann das auch, das, was ich intuitiv gemacht habe, kann man auch systematisch, dramaturgisch benennen natürlich. Und er hat da so ganz tolle Unterscheidungen. Er sagt, es gibt Klimawandel als Setting, es gibt Klimawandel als Konflikt, und es gibt eben auch Klimageschichten, die die Ursachen und Treiber des Klimawandels als solche thematisieren. Und das ist ja genau das, was Wer wir sind zum Beispiel macht und was wir von Anfang an auch eben gesetzt haben, zu sagen, mit der Serie wollen wir den Klimawandel dramaturgisch als Konflikt setzen und wollen zugleich die wirtschaftlichen Ziele reflektieren, die bestimmte unternehmerische Player einfach haben und die als Treiber der Krise funktionieren. Das heißt, wir haben eine emotionale Geschichte rund um die Figuren und haben aber gleichzeitig einen systemischen Hintergrund, den wir versuchen zu beschreiben. Und dieser Anspruch war sozusagen von Anfang an klar. Und ich würde sagen, dass in diesem Sinne ist die Serie in ihrem realistischen Anspruch wie eine Status-Quo-Beschreibung eigentlich, also wie eine Bestandsaufnahme, die bestenfalls in uns Zuschauerinnen den Wunsch erweckt, es in Zukunft besser zu machen. Also dass wir durch die Augen der verschiedenen Figuren dann als Zuschauerinnen Haltungen und Reaktionen erleben können, die man emotional nachvollziehbar machen kann und sich dann entweder damit verbindet oder auch wütend davon distanziert. Und dass sozusagen diese Wutenergie oder die emotionale Energie, die geweckt wird, das eigentlich das ist, was gesellschaftlich erreicht werden muss. Und ich glaube halt auch, wir brauchen noch ganz viele Filme zu dem Thema, die das Thema implizit oder explizit behandeln. Weil man kann nicht natürlich alle 3 Wochen wieder eine neue Klimaaktivistinnen-Serie vom Öffentlich-Rechtlichen verlangen. Was man aber verlangen kann, ist, dass es mehr auftaucht und dass so der eine Film, der wahnsinnig was auslöst, dass es den eh nicht mehr gibt, sondern dass wir eigentlich sagen können, in allen Formaten kann man einfach die Realität thematisieren, aber wir wecken verschiedene Emotionen damit, von Empowerment, von Resignation, von Wut ist sozusagen alles an möglicher Reaktion da.
Nun ist es so, dass man als Creator oder Drehbuchautorin ja auch immer mal wieder Sitzungen, Besprechungen hat, Drehbuchbesprechungen mit Produktion, Regie und aber auch Sender. Ist da neben der dramaturgischen Arbeit auch tatsächlich über diesen Aspekt des Klimawandels, Thematisieren von Klimawandel gesprochen worden? Also auch inhaltlich meine ich jetzt, was die unterschiedlichen Haltungen dazu sind?
Ja, klar, andauernd. Also einerseits, ich glaube, in Zusammenarbeit mit Produktion und Redaktion, mit den Entscheidern und Partnerinnen ist es wahnsinnig wichtig, immer zu wissen, was man erzählen will und dass man von Anfang an sich darüber einig ist, welche Haltung man mit der Serie vertritt. Weil wenn dieses, das ist, also die Haltung zum Sujet ist meiner Meinung nach das Herz eines Projektes. Und die Geschichte, die drumherum sich abspielt, kann, ist fluide, entwickelt sich so, wie die Charaktere sich halt in der Stoffentwicklung schärfen. Aber diese Haltung im Kern muss klar sein und die muss man auch teilen mit den Partnerinnen. Und das ist natürlich bei so einem tagespolitischen Thema, wie wir es jetzt hatten, ist dazu ein permanenter Abgleich mit der Realität nötig, weil ja permanent Dinge passieren, wo man wieder neu die eigene Haltung schärfen muss und das dann eben auch im Dialog mit den Partnerinnen zu tun. Also zum Beispiel war bei uns mitten in der Stoffentwicklung kam dann der Hungerstreik der letzten Generation, die ja auch dann als Plotpunkt in der Geschichte Eingang gefunden hat. Also wir haben eine der Figuren, die Felix sehr stark von Zukunftsangst beeinflusst ist und der dann in den Hungerstreik tritt. Und das war natürlich, das ist dann im Dialog entstanden und sicherlich haben unterschiedliche Leute bei uns im Team auch eine andere Haltung zum Thema Hungerstreik gehabt. Aber genau diese unterschiedlichen Haltungen spielen sich dann ja in der Reaktion der AktivistInnen-Gruppe auf das, was die eine Figur macht. Manche finden das gut, manche finden das nicht gut. Und es gab, und das fand ich toll in der Partnerschaft, nie, gerade von Senderseite aus, nie den Moment, wo jemand gesagt hätte, das geht aber nicht oder das ist uns zu hart oder so, sondern es war immer ein Konsens, dass alles erzählt werden kann und muss, was in der Logik der Figuren und der Geschichte eben sein muss oder sich ergibt. Und dieses Vertrauen, glaube ich, braucht man auch, wenn man schwierige Geschichten erzählen will. Und gleichzeitig entbindet einen das nicht vor der Aufgabe, immer präzise zu sein. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Es gibt den großen Showdown in der Serie, wo ein mediales Bild mit schmilzenden Eisklötzen inszeniert wird, das die Gruppe benutzt, und um die Politik unter Druck zu setzen. Und die Frage in der Stoffentwicklung war dabei, also haben wir ganz lange diskutiert, soll das Bild ein symbolisches Bild sein? Also stehen die vier auf Eisblöcken und die Seile sind nicht echt gespannt? Oder sind die Gruppenmitglieder von Anfang an bereit, wirklich für die gute Sache zu sterben? Und macht das überhaupt bei allen Figuren gleichermaßen Sinn? Oder ist es nicht eine spezifische Figur, in dem Fall Niklas, der durch das, was er erlebt hat und eine persönliche Schuld auf sich geladen hat, eben zu einer radikaleren Lösung kommen kann als die anderen? Und da haben wir eben ganz genau mit allen Partnern so lange das ausdiskutiert, bis wir uns sicher sein konnten, das ist die Vision, die für unsere Geschichte richtig ist.
Nun haben wir beim letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen, dass es natürlich so sein kann, wenn man das mal so ein bisschen pädagogisch, nenne ich das mal, thematisiert, Klimawandel und so weiter und so fort, dass es ja auch dazu führen kann, dass es da eher Widerstände gibt nach dem Motto, oh, ihr müsst mir jetzt hier nicht eine Meinung überhelfen. Hat sich da bei euch was ergeben? Habt ihr da beim Publikum Widerstände gespürt?
Ja. Also ich würde schon sagen, die Serie ist eine, die polarisiert, wo es Leute gibt, die, also ich würde schon sagen, es ist eine spitze Zielgruppe. Es gibt einerseits Kinder und Jugendliche, die direkt betroffen sind, die sicherlich in der jüngeren Zielgruppe sich da sehr erkannt fühlen und sehr gemeint fühlen und sehr abgeholt fühlen und sagen, ja genau, das ist es. Unsere Hoffnung war immer auch zu sagen, vielleicht ist das in einem anderen Sinne oder im besten Sinne auch eine Art Family Entertainment, weil man es zusammen mit Eltern und Jugendlichen gemeinsam gucken kann und diskutieren kann. Und da haben wir tatsächlich, das war eigentlich das tollste Feedback, Mails bekommen oder Social Media, wo Leute gesagt haben, wow, ich habe das mit meiner Mutter geschaut und das erste Mal richtig knallhart diskutiert. Also so. Und ich, es ist ja immer unterschiedliche Filme erreichen, was Unterschiedliches. Ich würde sagen, breit mit der Schrotflinte zu schießen, ist nicht immer das Richtige. Also da mehr hilft auch nicht immer mehr. Und diese Diskussion zwischen Eltern und Kindern hat stattgefunden und die Serie wurde definitiv nicht so lau rezipiert. Keiner hat die so gesehen, einfach nur so, sondern es gab auch Negativ-Meinungen auf Social Media ganz extrem. Da kommen dann so Kampfbegriffe, so wie linksversifft und so gern mal oder auch die Diversität, die da ja durch die Halle Neustadt durch das Milieu thematisiert wird, wurde irgendwie als von oben gesetzt, definiert, so ja, die Öffentlich-Rechtlichen, so machen die das halt. Also das gab es auch alles. Und auch natürlich die Haltung, das war mir einfach zu viel, ich will abends entspannen. Sowas gab es auch in den Kommentaren. Und damit, ja, dafür gibt es leider ein anderes Programm.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das kann man ja auch als Motivation, als Autor meine ich jetzt als Motivation empfinden, weil du hast den Begriff ja verwendet. Spitze Zielgruppe heißt natürlich, dass man ganz bestimmte andere Zielgruppen dann auch ausschließt. War das bei euch so die Reaktion, die interne Reaktion, dass ihr gesagt habt, nö, das freut uns eigentlich, dass wir da tatsächlich auch Reaktionen erzeugt haben, die jetzt nicht unbedingt so darauf hindeuten, dass wir alle Zielgruppen getroffen haben?
Also erstmal war es so, dass alle sich, glaube ich, sehr gefreut haben, dass die Abrufzahlen einfach enorm hoch waren. Und wird ja nicht binnendifferenziert, da weiß man ja nicht, wer das geguckt hat. Aber online in der Mediathek sind natürlich eher die jüngeren Zielgruppen, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Auf der anderen Seite ist diese Senderstrategie zu sagen, wir senden am Mittwoch 20.15 Uhr, drei Folgen und hoffen damit, die Leute in die Mediathek zu leiten. Das ist offensichtlich auch aufgegangen. Das heißt, und das heißt ja dann genau, dass dann auch bestimmte ältere Leute, die linear gucken, mitgenommen werden in die Mediathek. Also es hat ein Transfer stattgefunden. Das war, glaube ich, wichtig, weil die Zahlen sind halt immer wichtig. Dass diese Spitzen oder polarisierenden Reaktionen auf Social Media stattgefunden haben, ist, glaube ich, bei dem Thema relativ normal. Das haben wir auch nicht anders erwartet. Das hat auch der Sender, glaube ich, nicht anders erwartet.
Aber was sehr positiv gesehen wurde und was, glaube ich, auch für das ältere Publikum sehr gut funktioniert hat, dass wir uns ja während der Recherche entschieden haben, im Klimawandel auch nicht allgemein zu erzählen, sondern wir haben das konkret auf Halle angewandt. Also wir haben uns entschieden, in Halle gibt es einfach seit mehreren Jahren, gab es mehrere große Prozesse gegen das Verklappen von illegalem Giftmüll. Und das ist sozusagen war anschlussfähig, weil die Leute in der Region kennen eben diese ganzen Orte, Poritz, Fehlitz, Schmöckern, Brüchau, Teutschenthal und wissen, dass es das gibt und verstehen einfach das, was unsere Aktivisten dann auch sagen, wenn in meinem Kleingarten etwas passiert, wenn dort Giftmüll ausgeschüttet wird, wenn da Sachen in die Umwelt kommen, wenn das dann aber als Greenwashing behauptet wird, das würde nicht stimmen. Das fand ich, war glaube ich für die sozusagen für Leute, die das nicht allgemein per se erstmal Klima ein Thema finden, was man erzählen muss, erstmal ein Punkt, wo sie gesagt haben, das kennen wir und da wehren die sich ja gegen was ich verstehe. Das war auf jeden Fall wurde auch sehr positiv besprochen.
Das ist ja auch was die eine Figur Patty irgendwann in der Szene sagt. Klimawandel ist halt abstrakt, aber wenn der Salat oder die Erdbeeren im Kleingarten meiner Eltern vergiftet werden, dann kapiert es auch jeder, sogar meine Eltern. Also und das ist, glaube ich, die Dinge konkret zu kriegen, ist es ja auch eins der Dinge, die Planet Narratives versucht, in den Beratungen sozusagen zu integrieren. Das macht total Sinn.
Nun seid ihr mit dieser Serie, ihr werdet ja inzwischen weiter geschrieben haben, seid ihr mit dieser Serie tatsächlich in so diesen Themenbereich Klimawandel reingekommen, hat das was ausgelöst, was die Zukunft von eurer Arbeit betrifft? Also werdet ihr das Thema weiter aufgreifen oder auch vielleicht indirekt aufgreifen?
Also erstmal glaube ich definitiv, weil es gibt schon einen Grundansatz von Christians und meinen Arbeiten, der eigentlich bei den letzten drei großen Serienprojekten auch immer gleich geblieben ist, nämlich dass wir genau die Bedingungen von gesellschaftlichem Handeln untersuchen. Und in wer wir sind, war das dann eben die Frage nach dem verantwortlichen Handeln des Einzelnen innerhalb von einer klimakrisengeschüttelten Gesellschaft. Neumat, die Schweizer Serie, da geht es um die Positionierung einer Familie innerhalb von einer komplexen, globalisierten Landwirtschaft. Und noch eins vorher, Eden, war ja eine Serie, die in der Ensemblestruktur die Facetten der europäischen Flüchtlingskrise beleuchtet hat. Und diese Art von Zugriff und Relevanz, würde ich schon immer sagen, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, das direkt eins zu eins umzusetzen. Ich habe aber gemerkt, dass durch die ganze gesellschaftliche Reflexion oder auch die Reflexion der Branche, die jetzt stattfindet, in puncto Diversität, in puncto neues Erzählen, in puncto, wie kann man Klimakrisen oder überhaupt gesellschaftliche Krisen erzählen, dass mich plötzlich auch andere Genres und andere Ansätze erzählen und ich auch Lust habe, innerhalb meiner eigenen künstlerischen Biografie quasi einen Schritt weiter zu gehen und auch andere Formen zu finden, die eine Art von realistischer Erzählung vielleicht transzendieren oder die vielleicht auch nicht nur Figuren zeigen, die kämpfen, sondern die auch ein Happy End beinhalten oder eben auch dieses Geschichten des Wofür statt Geschichten des Dagegen. Das hat auch, finde ich, stark mit dramaturgischen Modellen zu tun, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, weil wir sind alle total darauf geeicht, immer Geschichten des Einzelhelden zu erzählen, der dann eben das Schwert erringen muss und loszieht in den Kampf mit dem Drachen und den Pokal holen und so weiter. Und das sind ja immer alles Einzelkämpfergeschichten. Und dann obsiegt er am Schluss oder stirbt eben am Schluss. Und neu ist für mich total dramaturgisch darüber nachzudenken, was sind eigentlich Ideen von kollektiven Geschichten? Oder eben, wenn man es dann auf die Gesellschaft überträgt, zu sagen, Einzelne können eben gesellschaftlich gar nichts ausrichten, sondern wir als Kollektiv müssen uns die gesellschaftlichen Werte setzen, nach denen wir leben wollen, weil wir nur dann den Herausforderungen überhaupt gerecht werden und auch eben nicht nur innereuropäisch, sondern global gedacht und vernetzt gedacht. Und die Gedanken zu überlegen, was das eigentlich fürs Erzählen bedeutet. Also können wir Lösungen finden, in denen eben gar nicht mehr der einzelne Held es schaffen muss, sondern eine Gruppe oder ein Kollektiv im Vordergrund steht. Da ist ja so ein utopisches Moment drin. Und das erzählerisch zu explorieren, finde ich eben total spannend, weil da Erzählräume drin sind, die vielleicht auch noch gar nicht so auserzählt sind.
Da sind natürlich die Serien super gut geeignet, weil man natürlich auch viel mehr Zeit hat, ein ganzes Kollektiv zu beschreiben und so. Das ist ja einer der Vorteile des horizontalen Erzählens, dass man diese Räume da auch aufmachen kann. Christian, wie ist es für dich gewesen, also diese Erfahrung jetzt, diese Serie zu machen? Auch eine Serie, die natürlich in deiner Heimat im Osten spielt, aber auch mit Klimawandel im weitesten Sinne zu tun hat. Hat sich da für dich was ergeben an Zukunftsperspektive?
Da habe ich lange drüber nachgedacht. Also weil ich natürlich meine alten Klassenkameraden wieder getroffen habe und mich das sehr berührt hat. Also die eine von ihnen ist Leiterin der Jugendhilfe und hat uns sehr beraten. Und wie sie die ganze Zeit über diese Jugendlichen gesprochen hat, dass sie an die Resilienz glaubt, dass sie daran glaubt, dass jeder eine freie Entscheidung hat und dass man als Sozialarbeiter hinter den Jugendlichen stehen muss und es aushalten muss, sie zu beschützen, aber den eigenen Weg gehen zu lassen. Da ist bei mir irgendwas losgegangen, dass ich angefangen habe, über den grundsätzlichen Blick nochmal nachzudenken. Wie erzähle ich Osten? Wie wird der Osten erzählt? Also kann man sozusagen daran glauben, dass eben jeder selber entscheidet, was er tut? Was dann, wenn man daran glaubt, wie auch diese Hauptfigur Dennis am Ende auch diesen positiven Schritt macht? Oder gehe ich immer diesen Narrativen nach, die sagen, ja, die Leute sind, so wie ich eben aufgewachsen bin zur Wendezeit, die Leute sind determiniert, die Leute sind einfach im Osten aufgewachsen, die haben ihre Probleme. Und mich einfach meine Klassenkameraden immer gefragt haben, können wir nicht mehr erzählen über das, was positiv ist, was möglich ist? Und da denke ich gerade länger drüber nach, weil ich eben glaube, dass jeder Mensch sich selber entscheiden kann, was er werden will. Also egal, wie die Peer Group ist, das ist das, was die Serie auch erzählt, sozusagen, ich habe eine eigene Wahl, ich habe eine eigene Möglichkeit und ich jetzt viel darüber nachdenke, okay, was könnte ich denn aus dem Osten erzählen oder aus meiner Heimat, was eine positive Geschichte wäre. Insofern trifft sich das mit Marianne, die, also wie erzählt man Klimawandel positiv? Das ist das als große Frage, was hängen geblieben ist.
Ich, vielleicht noch eine Bemerkung dazu, weil ich das eigentlich am schönsten fand oder eins der schönsten Statements als, und Feedbacks zu Wer wir sind. Da hat nämlich der Christopher Cornils, ein Journalist bei der Zeit, in der Kritik beschrieben, dass er findet, Wer wir sind ist eine Erzählung über sozialen Determinismus, in der wieder und wieder Momente von Intimität und Solidarität aufscheinen, die das Grau kurz zum Leuchten bringen, quasi als kurzes Aufflackern der Möglichkeit von etwas anderem. Und dann hat er den Satz geschrieben, es sind diese Momente, die einen wieder der Aufwegslosigkeit zur vielleicht dringendsten aller Fragen führen, wer sind wir eigentlich, dass wir all das einfach hinnehmen? Und das fand ich einfach total schön und hat genau mit dieser Frage nach Resilienz zu tun und nach positiven Geschichten, auch wenn es manchmal dunkel erscheint. Wenn, solange man daran glaubt, dass es das, dieses Flackern von Licht gibt, dann... dann haben wir als Erzählerinnen auch noch einen Grund zu schreiben und als Gesellschaft einen Grund weiterzumachen.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie uns nach der Sendung mit Planted Narratives einen Einblick direkt in eine Werkstatt von einem konkreten Projekt gegeben habt. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Projekte und vielleicht haben wir dann wieder einen Anlass über ein Gespräch oder für ein Gespräch in diesem Sinne. Alles Gute.
Ja, soweit also dein Gespräch mit Marianne Wendt und Christian Schiller. Und zum Abschluss haben wir vielleicht noch einen kleinen Tipp. Und zwar, es gibt ja, ist schon vor einigen Monaten erschienen, einen Roman jetzt, der sich unter anderem oder hauptsächlich mit der Filmgeschichte eigentlich, mit so einer Innensicht der Filmgeschichte, allerdings nicht mit der gegenwärtigen Filmgeschichte, sondern eben zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt.
Genau, Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel, das ist ja, darum geht es ja, ist ein Roman, da geht es um einen Regisseur, G.W. Papst oder G.W. Papst, ich sage das Englisch, weil er ja auch in Hollywood gearbeitet hat, er ist eine Größe des deutschsprachigen Films, kann man nicht anders sagen. Und Kehlmann hat aus seiner Art und Weise, also aus super verschiedenen, unterschiedlichen Facetten und Perspektiven, das Leben mehr oder weniger beschrieben. Und er vermischt ja, wie in seinen Romanen immer, auch Fiktion mit Geschichte tatsächlich, also Realität. Aber es ist sehr gut geschrieben, es gibt einen guten Einblick in eine Zeit, in ganz bestimmte auch filmgeschichtliche Zeit. Und insofern ist das tatsächlich eine Empfehlung, die ich aussprechen würde und sagen würde, alle, die sich ein bisschen dafür interessieren, die aber auch gerne inhaltsvolle Romane lesen, sind da sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben bei dem Roman.
Hättest du vor Weihnachten geben sollen, den Tipp. Die Bücher werden doch alle im Dezember gekauft.
Ja, da hatte ich ihn aber noch nicht gelesen.
Ja, genau.
Und insofern, vielleicht hat der eine oder die andere ja auch Geburtstag und will sich das mal schenken lassen.
Genau. Ja, vielen Dank. Vielleicht lese ich ihn auch noch. Interessiert mich auch, absolut. Und damit kommen wir heute zum Ende. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.